Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Pfingstpredigt vom 23. Mai von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 28 Minuten.
Auch von mir einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir zusammen sein können hier und auch alle, die das online mitverfolgen. Heute ist Pfingstsonntag. Ich weiß nicht, ob du das so richtig mitbekommen hast. Mir geht das so, in diesem Jahr verschwimmt alles. So das, was man sonst groß feiert, vielleicht zu manchen Feiertagen, das geht nicht so richtig. Und dann ist auch noch das Wetter so, dass man nie so genau weiß, wo befinden wir uns jetzt eigentlich im Jahr. Ist noch Herbst oder ist schon Frühling oder vielleicht sogar schon Sommer? Ich habe hier mal eine kleine Liste, ihr kennt sie schon aus den letzten Jahren, dass wir ein wenig Orientierung haben. Aber bevor wir, können wir die Fenster aufmachen. Also wir müssen ein bisschen lüften, auch wenn wir so das Gefühl haben, ist gar nicht mehr so richtig nötig. Ganz so ist es doch noch nicht. Wir haben Karfreitag den Gottesdienst gehabt, uns daran erinnert, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dann Ostern. Dann sind 40 Tage vergangen bis zur Himmelfahrt, wo sich Jesus zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und dann nochmal 10 Tage bis heute Pfingsten, da sind wir also angekommen. Pfingsten heißt eigentlich das 50. Fest, Pentekoste, in manchen Sprachen wird das dann auch so genannt, weil es 50 Tage eben nach Ostern ist, ursprünglich ein Erntefest, 50 Tage nach dem Passa. Jesus sendet den Heiligen Geist und die Gemeinde Jesu entsteht. Das sind so die Eckpunkte, um die es heute geht. Wir wollen heute Morgen ein wenig der Frage nachgehen, wozu brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? Wozu ist der nötig? Irgendwie ist er mal dabei, das wissen wir, aber wozu das Ganze? Und ich habe uns dazu ein Bibelwort, erstmal einen Bibelvers mitgebracht, den ich in dem Zusammenhang gefunden habe, den ich ganz spannend finde. Aus 2. Korinther, die Verse im Kapitel 3, der Vers 6. Alle Texte heute nach der Basisbibelübersetzung. Gott hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Alle, die mit Jesus leben, Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind, wird hier das so ausgedrückt, dass wir Diener, Dienerinnen des neuen Bundes geworden sind. Mit Jesus hat Gott einen neuen Bund mit seinem Volk, mit den Menschen geschlossen und wir dürfen darin mitarbeiten. Wir dürfen dabei sein, haben die Fähigkeit bekommen, Diener zu sein, also Mitarbeiter in diesem neuen Bund. Und spannend ist, worauf dieser Bund aufgebaut ist, diese neue Art, mit Gott unterwegs zu sein, eben nicht auf Buchstaben, sondern auf dem Heiligen Geist. Buchstaben, das bezieht sich darauf, dass natürlich damals im Judentum und auch in vielen anderen Religionen die Grundlage immer irgendwelche Bücher sind, Gesetzestafeln, an die man sich halten muss und daran sich ausrichten soll. Hier wird gesagt, ja, so wichtig das ist, ohne Frage, aber die Grundlage ist der Heilige Geist, denn es geht darum, dass Leben entsteht. Lebendig soll es zugehen. Buchstabe tötet, wir kennen dieses Wort, also wenn es nur nach Gesetzen geht, das hast du sicherlich auch manchmal schon erlebt, dann wird es sehr mühsam, auf jeden Fall nicht sehr lebendig. Leben kommt durch den Geist hinein. Es kommt durch den Geist, den Gott lebendig, unser Leben lebendig macht. In dieser Linie wollen wir heute Morgen mal etwas nachgehen. Also Pfingsten bedeutet, dass der Heilige Geist ein Leben in der Nachfolge Jesu ermöglicht. Die Grundlage ist, es nur durch den Geist Gottes überhaupt möglich ist, Jesus nachzufolgen. Ich möchte uns das mal versuchen, vor Augen zu malen anhand dem Kapitel, Ausschnitte vom Kapitel Römer 7 und 8. Paulus hat sich im Römerbrief sehr grundlegend mit allem beschäftigt. Ist auch zum Teil ein recht schwieriger Brief, den zu verstehen. Und nachdem er also so grundlegend dargelegt hat, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, kommt er in Römer 7 zu so einer grundlegenden Analyse dessen, was das Leben ausmacht. Ich lese uns zunächst mal die Verse 18 bis 21. Er schreibt dort, ich weiß, so wie ich von Natur aus bin, wohnt in mir nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar vorhanden, aber nicht die Fähigkeit, es zu tun. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Ich tue also das, was ich nicht will. Das bedeutet, ich bin nicht mehr der Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Eine grundlegende Analyse, und hier geht es um den natürlichen Menschen. Also das, was Paulus hier schreibt, sagt er, das gilt für jeden, egal wer und was und wie. Und weil er hier etwas auf den Punkt bringen will, ist das sehr einseitig gesagt. Natürlich weiß Paulus auch, dass auch jeder Mensch viel Gutes tun kann. Also darum geht es jetzt hier nicht, dass er sagt, egal was jemand macht, es ist alles immer nur böse. Das meint er hier nicht, sondern hier möchte er etwas grundlegend deutlich machen und unterstreichen, indem wir uns wiederfinden können. Nämlich in diesem Dilemma, in dieser Not des natürlichen Menschen, dass wir hohe Maßstäbe haben, auch einsichtig sind in Dinge, die man tun und lassen sollte, aber dann so oft feststellen, es klappt nicht so richtig. Ich möchte zwar, ich weiß auch, was gut wäre, aber ich krieg's irgendwie nicht hin in meinem eigenen Leben. Oder ich mache die schwierige Erfahrung, dass ich etwas Gutes tun wollte jemanden und es wirklich mit ganzem Herzen getan habe und irgendwann kriege ich raus, nee, das war aber ganz schlecht für den. Der fand das gar nicht gut oder die fand das gar nicht gut und hat sich deswegen angegriffen gefühlt oder sonst was. Also dieses grundlegende Dilemma, diese Not von jedem Menschen, ich denke, dass wir das im Moment immer wieder vor Augen gemalt bekommen, wenn irgendwo ein Politiker oder eine Showgröße oder sonst was in einem kleinen Facebook-Eintrag irgendwas Falsches schreibt, dann ist er weg vom Fenster. Das geht nicht. Da ist ein ganz hoher ethischer Maßstab, was man schreiben darf und was nicht. Und wenn man nur einmal was Falsches geschrieben hat, dann lohnt es nicht, sich da auch noch für zu entschuldigen. Da ist man weg. Dann entspricht man nicht dem Anspruch. Obwohl jeder, der wahrscheinlich darüber den Stab bricht, selber für sich sagen will, oh gut, dass mir das noch nicht passiert ist. Also Paulus bringt ja eine grundlegende Analyse, sagt, das ist unsere Not. Jeder Mensch wird das nachvollziehen können. Er sagt damit nicht, nochmal unterstrichen, dass Menschen nur Böses tun. Das wäre Quatsch, das weiß auch Paulus, dass es viel Gutes gibt in dieser Welt, was geschieht. Aber diese Not. Und nun könnte es sein, dass wir als gläubige Menschen, als Christen oder andere Religionen feststellen, ja, so sind sie, die Gottlosen, die Ungläubigen, die kriegen das nicht hin, die sind böse, das sind die bösen Sünder, gegen die darf man dann auch je nachdem, wo man ist, vorgehen, wir sind besser dran. Und damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, uns da rauszunehmen und zu sagen, ha, so sind sie, die Bösen, kommen die nächsten beiden Verse, nämlich 22 und 23. Paulus schreibt dort, meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Weil Paulus den Römerbrief an jüdische Leute geschrieben hat, die Christen geworden sind oder Christen werden wollen, geht es hier oft ums Gesetz, weil das die Auseinandersetzung ist, wenn es ums Gesetz geht. Das wäre jetzt nicht unsere Sprache unbedingt, aber er stellt hier etwas gegenüber. Er sagt, auch Leute, die fromme Leute sind, die sogar Gottes Gebote kennen, die sogar sagen, ja, das ist richtig, was ich in den 10 Geboten lese oder irgendwo anders in der Bibel oder auch vielleicht in der Bergpredigt, das finde ich total richtig und gut. Das nützt zum Leben und doch muss ich feststellen, ich krieg's nicht hin. Ich bemühe mich redlich. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Das ist die Not des religiösen Menschen. Das ist die Not, der nicht nur von den Menschen, die nicht nur eine Ethik irgendwo aus philosophischen oder humanistischen Gründen haben, sondern die sich an den Geboten Gottes orientieren wollen. Das ist jetzt hier ganz offen formuliert, welche Gebote das sind oder welche Religion. Deswegen religiöser Mensch. Menschen, die sagen, ja, es gibt einen Anspruch Gottes an mein Leben, an das Leben von allen anderen. Und ich merke, da gibt es ein Gesetz der Sünde in mir, das ist immer viel stärker. Da komme ich nicht gegen an, auch wenn ich mich noch so sehr bemühe. Diese Not zeigt Paulus hier sehr grundlegend auf. Und dann fasst er das zusammen in Vers 25. So gilt nun, mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber so wie ich von Natur aus bin, diene ich dem Gesetz der Sünde. Das ist die Zusammenfassung, das ist der Stempel drauf. So ist es. Man kann darüber diskutieren, wie radikal und so, aber grundsätzlich werden, denke ich mal, die meisten Menschen dem zustimmen. Da ist ein Dilemma, da ist eine Spannung. Paulus sagt hier, ich, unglücklicher Mensch. Natürlich empfinden nur Leute das als unglücklich, die noch einen Anspruch haben an sich und ihr Leben. Wem irgendwie alles egal ist, dem wird das vielleicht gar nicht auffallen. Aber hier ist dieser Ruf, und vielleicht findest du dich darin wieder, ich finde mich jedenfalls immer wieder auch darin wieder, ich, unglücklicher Mensch, ich merke diese Spannung in meinem Leben, dieses Dilemma zwischen dem Anspruch, dem ich zustimme, und der Umsetzung in meinem Leben oder in dem Leben auch anderer, wo ich das beobachten kann. Also, wie kann ich damit umgehen? Kann mich denn niemand davon befreien, fragt Paulus hier, stellvertretend für uns alle. Wie kommen wir denn raus aus diesem Dilemma als Menschen, die mit Jesus leben? Ich will uns mal so ein paar Versuche aufmalen oder vor Augen malen, die wir versuchen, die mir jetzt so eingefallen sind. Vielleicht fallen dir noch ganz andere Sachen ein. So ein paar Versuche, mit diesem Dilemma umzugehen. Der eine Versuch ist das Thema Disziplin. Es gibt ja sehr disziplinierte Menschen und es gibt Leute, die haben es mit der Disziplin nicht ganz so stark. Die beobachten das, dass andere viel mehr hinkriegen, die genau einen Plan haben, wann sie morgens aufstehen und was sie bis in den ersten 4 Stunden geschafft haben und so weiter und so weiter. Also es gibt disziplinierte Menschen, die viel umsetzen können. Die sagen, ich habe das erkannt, ich gewöhne mir da was an, ich habe da eine Angewohnheit mir anerzogen und deswegen setze ich das um. Das ist der eine Versuch, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen. Das umsetzen, was wir erkannt haben, mit viel Mühe zum Teil, mit viel Disziplin, Selbstdisziplin, mit einem strengen, straffen Lebensstil. Ist sehr mühsam, aber funktioniert auch manches Mal, auch wenn die Rechnung wahrscheinlich nie hundertprozentig aufgeht. Manche haben es aber nicht so mit der Disziplin, die müssen dann ein bisschen ermahnt werden. Da kann man dann Angst machen. Das ist auch eine Übung, die gut funktioniert. Dann sehe ich bei dir, ha, das kriegst du nicht hin, und dann mache ich dir Angst. In dem Sinne, dass ich sage, wenn du das nicht hinkriegst, dann wird das große Nachteile haben für dich. In diesem Leben vielleicht, und wir wissen das alle, dass auch in der Christenheit, in der Kirche, dann mit dem ewigen Leben gedroht wurde, mit den ewigen Höllen und Strafen und sonstig, dass man sagt, wenn du das nicht hinkriegst, wer weiß, was dann passiert, wenn du einmal vor deinem Richter erscheinen wirst, was der dann sagen wird. Also man kann Angst machen und Angst ist eine starke Motivation, Dinge umzusetzen. Aber manche kriegen das dann vielleicht hin, wenn sie sich mit anderen zusammensetzen, aber im eigenen Leben weiß man dann so richtig, funktioniert das nicht. Das ist etwas, was wir dann Heuchelei nennen können. Und Heuchelei ist sehr, sehr negativ, das wissen wir alle, aber es ist etwas, was unser Leben doch ausmacht. Also wir machen uns selber viel vor. Also manchmal sind wir uns gar nicht darüber bewusst, dass wir uns mit rosaroter Brille sehen, das sagen, ja, so schlimm ist das nicht oder das gar nicht merken, was wir alles hinkriegen. Heuchelei ist so ein Punkt, der auch durch sozialen Druck entstehen kann. Wenn also jetzt hier im Gottesdienst gesagt wird, wir lesen doch alle regelmäßig in der Bibel und wir beten doch jeden Tag gründlich und so weiter, dann nicken alle, aber jeder denkt für sich, na, so ganz kriege ich es doch nicht hin. Wann habe ich das letzte Mal in der Bibel gelesen so richtig? Wann habe ich die Zeit dazu? Aber das kann man ja nicht zugeben, weil dann wird das schwierig, weil es ja dann andere gibt, die einem das dann sagen. Für mich ist immer eine ganz große Anfechtung in meinem Leben gewesen, dass es von Luther diesen Spruch gegeben hat, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich gesagt hat, ich habe heute viel vor, deswegen bete ich besonders viel. Also der stand dann, was weiß ich, um 5 auf und hat erstmal 3 Stunden gebetet oder so. Das fand ich immer eine sehr große Herausforderung, weil ich das in meinem Leben ganz sicher nicht hingekriegt hätte. Also so, und aber man sagt sowas nicht. Man weiß, das ist nicht so richtig angesagt. Was denken die anderen dann von mir? Meine fromme Fassade. Manches Mal führt diese fromme Fassade, die man hat aus Angst, zu einer Doppelmoral. Also, dass ich das, was ich bei mir selber nicht hinbekomme, aber umso schärfer bei anderen sehe. Also, wenn ich weiß, ja, meine Steuererklärung sollte man besser nicht ansehen, da sind so ein paar Unschärfen drin oder so ein paar Dinge, da will ich besser nicht drüber reden. Aber wenn ich dann bei anderen sehe, dass sie irgendwo unehrlich mit Geld umgehen, da weiß ich aber ganz genau, dass ich da dann aber richtig reingehen muss, dazwischen gehen muss. Also das gibt's auch. Das nennt man dann Doppelmoral, dass ich etwas, was ich selber in meinem Leben überhaupt nicht hinkriege, umso schärfer bei anderen dann anmahne und bei anderen dann anzeige. Aber vielleicht ist das gar nicht unser Problem heutzutage so hauptsächlich, sondern eher so eine Alles-Egal-Haltung. Die kommt dann als Folge, dass ich sage, okay, ich kriege das nicht hin, die Maßstäbe, die ich so erkannt habe, weil ich das nicht hinkriege, weil ich eben kein Heuchler sein will, keine Doppelmoral, dann ermahne ich da auch andere schon mal gar nicht mehr. Der alte Fritz hat es ja gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also das ist sicherlich eine ganz starke Haltung, die heutzutage da ist. Dass wir gar nicht mehr über Ethik, über Maßstäbe reden, weil wir sagen, ja, ich will anderen nicht reinreden, ich will auch nicht, dass mir einer reinredet. Irgendwie ist alles okay. Alles wird irgendwie angenommen sein. Es gibt so ein paar Grenzen, wenn es um Leben und Tod geht vielleicht oder um Gewalt und Ähnliches, aber sonst dazwischen soll doch jeder irgendwie sehen. So eine Alles-Egal-Haltung. Dann hat man eigentlich das Problem nicht mehr, aber letztlich im Herzen lässt es einen doch nicht in Ruhe. Und das kann dann zu Verzweiflung führen, dass ich diese Spannung nicht mehr aushalten kann. Dieses einerseits tue ich so, andererseits weiß ich genau, das funktioniert nicht. Irgendwie will ich damit klarkommen, aber ich schaff's irgendwie nicht, diese Spannung auszuhalten mehr. Diese Verzweiflung kann sich breit machen. Auch wenn ich jetzt keine Umfrage gestartet habe vorher, ich viel vermute, ihr merkt, vielleicht fallen euch ganz andere Sachen ein, wie ihr damit umgeht, mit dieser Spannung. Aber ich glaube, das, was uns verbindet, ist eine Sehnsucht. Nämlich die Sehnsucht nach einem stimmigen Leben. Die Sehnsucht danach, aus so einer Spannung herauszukommen. Die Sehnsucht danach, tatsächlich ehrlich zu leben, mit mir selbst und mit anderen harmonisch zu leben oder das, was man dann auch ein authentisches Leben nennen könnte. Eine Sehnsucht danach. Ach, das ist nicht gut, wenn man immer mit so zwei Haltungen unterwegs ist. Eine Sehnsucht danach, ehrlich, offen und ehrlich zu leben. Geht das überhaupt? Paulus hat uns hier eine sehr harte Analyse gelegt. Auch so, wie ich das jetzt versucht habe darzustellen, ist es natürlich sehr einseitig. Man könnte auch viele positive Dinge sagen, wo Dinge gelingen und so weiter. Aber hier geht es erstmal um eine grundlegende Analyse. Und jetzt könnte man am Ende dieser Analyse sagen, so ist es in unserem Leben, so sind wir. Oder man kann das dann noch singen, wir sind alle kleine Sünderlein. Also man kann das irgendwie damit versuchen, damit fertig zu sein. Aber das macht Paulus nicht, denn hier mittendrin, den kleinen Zwischenruf hatten wir bisher überschlagen, wo gefragt wird, kann mich denn niemand davon befreien? Doch, sagt Paulus, und dafür sei Gott Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dieser Ausruf ist so die Ankündigung von Römer 8. Denn Paulus ist mit dem Römerbrief noch nicht fertig in Römer 7, sondern dann geht's weiter und dann kommt Römer 8. Und ich kann uns nur empfehlen, wir werden uns jetzt gleich auf zwei Verse beschränken, den zu lesen, dieses Kapitel. Ganz viele bekannte Verse drin, weil es einfach die Tür aufmacht zu einem Leben mit mehr Stimmigkeit, zu einem Leben, was unserer Sehnsucht entgegenkommt. Es würde jetzt aber, die Zeit lässt das nicht zu, das alles anzuschauen, deswegen beschränken wir uns mal auf die ersten beiden Verse. Und Paulus als Antwort auf dieses Dilemma, auf diese Sehnsucht von uns Menschen sagt, es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt. Durch die Zugehörigkeit zu Christus Jesus. Es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Wieder die Sprachregelung hier mit dem Gesetz, aber die erste kräftige Aussage hier, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Deswegen habe ich auch gerade vom religiösen Menschen gesprochen, weil Paulus jetzt in der Schärfe seiner Gedanken sagen würde, Römer 7 trifft für uns gar nicht mehr zu. Auch wenn wir das so erleben, vielleicht hat er das zugegeben, aber eigentlich stimmt das für uns gar nicht mehr. Denn das hier stimmt für uns. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören, also Jesus nachfolgen. Was ist mit Verurteilung gemeint? Man kann sich selber verurteilen über diese Dinge, die nicht funktionieren im Leben, wo ich merke, es gibt so manche Punkte in meinem Leben, mit denen kämpfe ich schon, solange ich lebe und werde da nicht so richtig mit fertig. Ich kann mich selber verurteilen darüber. Andere verurteilen mich darüber, das erlebe ich dann auch manches Mal. Das soll ein Christ sein oder das soll ein, in meinem Fall ein Pastor sein und dann kann er doch sowas nicht sagen, dann kann er doch nicht so mit anderen Leuten umgehen. Also Verurteilung anderer. Aber das, was uns vielleicht am meisten Sorge macht, ist, dass Gott uns verurteilen könnte. Dass am Ende der Zeit wir vor unserem Richter erscheinen und er dann sagt, zu kurz gesprungen. Tut mir auch leid, also ich merke ja, dass du dich bemüht hast redlich irgendwie. Das habe ich doch erlebt, klar, ich honoriere das auch, aber es hat nicht gereicht. Schade, wäre schön gewesen, aber es hat nicht gereicht. Du hast das nicht hingekriegt. Nein, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Wer das mal hören will, dass es keine Verurteilung gibt, dem empfehle ich dieses Musikstück, vielleicht kennst du eine oder andere, von Johann Sebastian Bach gibt es eine Motette, es ist die dritte, Jesu, meine Freude. Bachwerkeverzeichnis 227. Und diese Motette beginnt mit diesem berühmten Choral, Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, wird dann da so schön gesungen. Und dann singt der Chor genau diesen Vers. Den hat der Bach da vertont. Natürlich in einer Sprache, die wir heute nicht mehr ganz so haben. Es ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Und wenn ihr das hört, vielleicht könnt ihr euch heute mal die CD oder LP oder Spotify raussuchen und mal reinhören, dann singen die das ganz spannend. Es ist nur der Chor, der singt, es ist nun nichts Verdammliches an denen wird dann gesungen. Also dieses nach dem Nichts ist eine Pause. Das ist ein richtiges Loch. Da hört man auf einmal das Nichts. Es ist nun nichts. Nichts Verdammliches an denen. Also wenn du das hören willst, wie wenig Verurteilung für die ist, die Jesus nachfolgen, dann hör dir das Stück mal an. Da kriegt man so eine Ahnung davon, wie sehr das gilt. Also positiv gesagt, Gott verurteilt uns nicht, sondern, und das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Also das, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns freisetzt und neu macht, das bewirkt das. Nämlich das ist dieses Gesetz, also das, was Gott durch den Geist tut, er schenkt Leben dadurch, dass wir zu Jesus gehören. Er schenkt ein Leben, was uns aus diesem Dilemma herausnimmt oder zumindest die Möglichkeit dazu gibt. Paulus redet hier gar nicht von Möglichkeit. Das ist spannend, wenn du das durchliest, dann sagt er nicht, naja, schön wär's, sondern der sagt, so ist das. Wenn du mit Jesus lebst und vom Heiligen Geist geleitet wirst, Kind Gottes bist durch den Heiligen Geist, kommt dann später, dann ist das so. Ich will das mal so zusammenfassen, auch wenn das, wie gesagt, Paulus gar nicht so ganz trifft. Wer zu Jesus Christus gehört und sich vom Heiligen Geist leiten lässt, bekommt die Chance auf ein stimmiges Leben. Paulus wird sagen, das ist viel zu soft hier ausgedrückt. Er würde sagen, der hat ein neues Leben. Da ist nicht nur die Chance darin, sondern das ist so, wer durch den Geist Gottes geleitet ist. Also, wer zu Christus gehört und mit dem Heiligen Geist in seinem Leben rechnet, ihn einlädt, mit ihm unterwegs ist, der kann oder der kommt aus diesem Dilemma heraus. Der merkt, es ist nicht nur ein Wunsch, so mit Gott zu leben, dass ich merke, es ist in Ordnung, es passt, sondern das ist so. Das ist Wirklichkeit. Ich kann daraus herauskommen. Oder zusammengefasst, der Heilige Geist ermöglicht ein stimmiges, authentisches, ehrliches, harmonisches Leben in der Nachfolge Jesu. das sensationell andere und neue darin ist, dass, ich weiß nicht, wie es in anderen Religionen ist, da kenne ich mich nicht genug aus, aber es nicht hier darüber läuft, dass du dich anstrengen musst, dass du das machen musst, damit das passiert, sondern es ist eigentlich die Kapitulation vor den eigentlichen Möglichkeiten, den eigenen Möglichkeiten, die wir haben. Es ist die Kapitulation vor dem, ich kann das. Sondern es ist das Wort, ja, ich kann es nicht, aber Gott tut es durch den Heiligen Geist in meinem Leben. Ich kann so leben, wie Gott es möchte, ihm nachfolgen, nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Bemühen und wenn ich noch so ein disziplinierter Mensch wäre oder sonst wie, aber in der Kraft Gottes, durch die Leitung, durch ein Leben im Heiligen Geist. Jetzt kann man fragen, wie kommt man da einen Schritt weiter, wenn wir diesen Wunsch haben, zu sagen, ja, ich möchte das auch ein bisschen mehr in meinem Leben erfahren. Ich möchte mich nicht so sehr in Römer 7 wiederfinden, in diesem Dilemma, ich unglücklicher Mensch, sondern ich möchte mich mehr in Römer 8 wiederfinden. Gott sei Dank, dass es so ist. Ich freue mich darüber, dass ich mit Gott leben kann. Wie geht das? Der Zugang, der uns angeboten wird, nicht nur in Epheser 5, 19, aber auch in anderen Stellen, ist, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen können, sollen, ermutigt werden dazu. Das ist eigentlich das Einzige, was wir dazu finden. Also es werden uns keine Techniken angeboten, wie man das machen kann, sondern es wird gesagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Öffnet euch für Gottes Wirken in eurem Leben. Öffnet euch dafür, kapituliert vor den eigenen Möglichkeiten und öffnet euch dadurch vor den Möglichkeiten Gottes in eurem Leben. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wie macht man das? Man kann darum beten. Andere Wege fallen mir da eigentlich nicht ein. Also mit einem offenen Herzen das zu erwarten, dass Gott mich ausfüllt mit dem Heiligen Geist und mich erfüllt und ich sage, du kannst das, was ich nicht hinkriege. Du kannst das und ich will daran leben und das auch so annehmen. Also ich will herauskommen aus dieser Selbstverurteilung vielleicht, dass das doch nichts mehr wird mit mir und einem stimmigen Leben, sondern zu sagen, du kannst das und ich will mich dafür öffnen. Wir wollen das jetzt gleich anbieten für die, die das gerne auch mitbeten wollen. Wenn wir normale Zeiten hätten, würden wir jetzt vielleicht einen Segnungsteil hier anbieten, wo wir darum beten könnten. All das geht im Moment nicht. Deswegen machen wir das so, dass wir ein Lied erstmal singen, was den Heiligen Geist einlädt, in unser Leben zu kommen. Und dann möchte ich beten mit uns für alle uns, die wir uns dafür öffnen wollen. Und wenn du das von Herzen mitbeten kannst, dann bist du dazu herzlich eingeladen. Ich möchte uns ermutigen, so mit Gott zu rechnen in unserem Leben. Unsere eigenen Bemühungen, Gott hinzuhalten und zu sagen, du weißt das, du kannst das, was ich nicht hinkriege. Und dafür öffne ich ganz neu. Gott segne uns darin. Amen.